drittes Kapitel, das Geld oder die Warenzirkulation. Erstens, Geld als Maß der Werte. Ich setze überall in dieser Schrift der Vereinfachung halber Gold als die Geldware voraus. Die erste Funktion des Goldes besteht darin, der Warenwelt das Material ihres Wertausdrucks zu liefern oder die Warenwerte als gleichnamige Größen, qualitativ gleiche und quantitativ vergleichbare, darzustellen. So funktioniert es als allgemeines Maß der Werte und nur durch diese Funktion wird Gold, die spezifische Äquivalentware, zunächst Geld. Der Wertausdruck einer Ware in Gold, X-Ware A ist Y-Geldware, ist ihre Geldform oder ihr Preis. Der Preis oder die Geldform der Waren ist eine von ihrer handgreiflich reellen Körperform unterschiedene, also nur ideelle oder vorgestellte Form. Der Wert von Eisen, Leinwand, Weizen usw. so existiert, obgleich unsichtbar, in diesen Dingen selbst. Er wird vorgestellt durch ihre Gleichheit mit Gold, eine Beziehung zum Gold, die sozusagen nur in ihren Köpfen spukt. Der Preis ist der Geldname der in der Ware vergegenständlichten Arbeit. Die Warenwerte sind daher verwandelt in vorgestellte Goldquanta von verschiedener Größe. Als solche verschiedene Goldquanta vergleichen und messen sie sich untereinander und es entwickelt sich technisch die Notwendigkeit, sie auf ein fixiertes Quantum Gold als ihre Maßeinheit zu beziehen. Vor ihrer Geldwertung besitzen Gold, Silber, Kupfer bereits solche Maßstäbe in ihren Metallgewichten. Bei aller metallischen Zirkulation bilden daher die vorgefundenen Namen des Gewichtsmaßstabs auch die ursprünglichen Namen des Geldmaßstabs oder Maßstabs der Preise. Als Maß der Werte und als Maßstab der Preise verrichtet das Geld zwei ganz verschiedene Funktionen. Maß der Werte ist es als die gesellschaftliche Verkörperung der menschlichen Arbeit, Maßstab der Preise als ein festgesetztes Metallgewicht. Als Maß der Werte kann Gold nur dienen, weil es selbst Arbeitsprodukt, also der Möglichkeit nach ein veränderlicher Wert ist. Der Wertwechsel des Goldes verhindert auch nicht seine Funktion als Wertmaß. Er trifft alle Waren gleichzeitig, lässt also unter sonst gleichen Bedingungen ihre wechselseitigen relativen Werte unverändert. Da der Geldmaßstab einerseits rein konventionell ist, andererseits allgemeiner Gültigkeit bedarf, wird er zuletzt gesetzlich reguliert. Die Preise oder die Goldquanta, worin die Werte der Waren ideell verwandelt sind, werden jetzt also ausgedrückt in den Geldnamen oder gesetzlich gültigen Rechennamen des Goldmaßstabs. Der Preis ist der Geldname der in der Ware vergegenständlichten Arbeit. Aber Preis der Ware und Wert der Ware können voneinander abweichen. Die Möglichkeit der Abweichung des Preises von der Wertgröße liegt also in der Preisform selbst. Es ist dies kein Mangel dieser Form, sondern macht sie umgekehrt zur adäquaten Form einer Produktionsweise, worin sich die Regel nur als blind wirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit durchsetzen kann. Der Preis kann sich ganz vom Wert ablösen. Dinge, die an und für sich keine Waren sind, zum Beispiel Gewissen, Ehre und so weiter, können ihren Besitzern für Geld feil sein und so durch ihren Preis die Warenform erhalten. Der Preisausdruck wird hier imaginär. Der Wertausdruck einer Ware in Gold, X-Ware A ist Y, Menge Gold, heißt ihr Preis. Der Preis der Ware ist der Geldname ihres Wertes. Um als Preis einer Ware zu dienen, muss das Geld quantifiziert sein. Es wird in Gewichtsteile eingeteilt, die im Laufe der Zeit gesetzlich geregelt werden. Preis und Wert brauchen nicht übereinzustimmen. Der Preis einer Ware kann auch über oder unter ihrem Wert liegen oder etwas bezeichnen, was eigentlich keine Ware ist und daher keinen Wert hat, zum Beispiel der Preis für eine gekaufte Abgeordnetenstimme, der Preis für eine Gefälligkeit usw. Zweitens, Geld als Zirkulationsmittel. A. Die Verwandlung der Waren. Soweit der Austauschprozess Waren aus der Hand, worin sie nicht Gebrauchswerte sind, in die Hand überträgt, worin sie Gebrauchswerte sind, ist er gesellschaftlicher Stoffwechsel. Das Produkt einer nützlichen Arbeitsweise ersetzt das der anderen. Der Austauschprozess produziert eine Verdoppelung der Ware in Ware und Geld, einen äußeren Gegensatz, worin sie ihren immanenten Gegensatz von Gebrauchswert und Wert darstellen. In diesem Gegensatz treten die Waren als Gebrauchswerte dem Geld als Tauschwert gegenüber. Andererseits sind beide Seiten des Gegensatzes Waren, also Einheiten von Gebrauchswert und Wert. Die Teilung der Arbeit verwandelt das Arbeitsprodukt in Ware und macht dadurch seine Verwandlung in Geld notwendig. Sie macht es zugleich zufällig, ob diese Verwandlung der Körper gelingt. Begleiten wir nun irgendeinen Warenbesitzer zur Szene des Austauschprozesses, dem Warenmarkt. Der Austauschprozess der Ware vollzieht sich in zwei entgegengesetzten und einander ergänzenden Verwandlungen. Verwandlung der Ware in Geld und ihre Rückverwandlung aus Geld in Ware. Die Entwicklungsstadien der Warenverwandlung sind zugleich Tätigkeiten des Warenbesitzers. Verkauf, Austausch der Ware mit Geld. Kauf, Austausch des Geldes mit Ware. Und Einheit beider Akte, verkaufen, um zu kaufen. Der Austauschprozess der Ware vollzieht sich also in folgendem Formwechsel. Ware verwandelt sich in Geld, Geld verwandelt sich in Ware. Oder W verwandelt sich in G, G verwandelt sich in W. Nach ihrem stofflichen Inhalt ist die Bewegung W verwandelt sich in W. Austausch von Ware gegen Ware, Stoffwechsel der gesellschaftlichen Arbeit. Die Gesamtverwandlung einer Ware unterstellt in ihrer einfachsten Form vier Extreme. Eine Ware verwandelt sich in G, G verwandelt sich in eine andere Ware. Und drei handelnde Personen. X als Verkäufer, Z als Käufer, X als Käufer, Y als Verkäufer. Erst tritt der Ware das Geld als ihre Wertgestalt gegenüber. So tritt dem Warenbesitzer ein Geldbesitzer gegenüber. Sobald die Ware nun in Geld verwandelt ist, wird letzteres zu ihrer verschwindenden Äquivalentform, deren Gebrauchswert diesseits in anderen Warenkörpern existiert. Als Endpunkt der ersten Warenwandlung ist das Geld zugleich Ausgangspunkt der zweiten. So wird der Verkäufer des ersten Akts Käufer im zweiten, wo ihm ein dritter Warenbesitzer als Verkäufer gegenübertritt. Der Kreislauf, den die Verwandlungsreihe jeder Ware beschreibt, verschlingt sich also unentwirrbar mit den Kreisläufen anderer Waren. Der Gesamtprozess stellt sich dar als Warenzirkulation. Die Warenzirkulation ist nicht nur formell, sondern wesentlich vom unmittelbaren Produktenaustausch unterschieden. Es entwickelt sich ein ganzer Kreis von den handelnden Personen unkontrollierbarer, gesellschaftlicher Naturzusammenhänge. Die Zirkulation sprengt die zeitlichen, örtlichen und individuellen Schranken des Produktenaustauschs eben dadurch, dass sie die hier vorhandene unmittelbare Identität zwischen dem Austausch des eigenen und dem Eintausch des fremden Arbeitsprodukts in den Gegensatz von Verkauf und Kauf spaltet. Als Vermittler der Warenzirkulation erhält das Geld die Funktion des Zirkulationsmittels. B. Der Umlauf des Geldes. Der Umlauf des Geldes zeigt beständige, eintönige Wiederholung desselben Prozesses. Die Ware steht stets auf Seite des Verkäufers, das Geld stets auf Seite des Käufers als Kaufmittel. Es funktioniert als Kaufmittel, indem es den Preis der Ware realisiert. Dass diese einseitige Form der Geldbewegung aus der doppelseitigen Formbewegung der Ware entspringt, ist verhüllt. Das Resultat der Warenzirkulation, Ersatz von Ware durch andere Ware, erscheint daher nicht durch ihren eigenen Formwechsel vermittelt, sondern durch die Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel. Wie viel Geld ist nötig für die Zirkulation der Waren? Preissumme der verkauften Waren geteilt durch Umlaufsanzahl gleichnamiger Geldstücke ist gleich die Masse des als Zirkulationsmittel funktionierenden Geldes. Die drei Faktoren, die Preisbewegung, die zirkulierende Warenmasse und endlich die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, können aber in verschiedener Richtung und verschiedenen Verhältnissen wechseln, also sehr zahlreiche Kombinationen durchmachen. Das Gesetz, dass die Quantität der Zirkulationsmittel bestimmt ist durch die Preissumme der zirkulierenden Waren und die Durchschnittsgeschwindigkeit des Geldumlaufs, kann auch so ausgedrückt werden, dass bei gegebener Wertsumme der Waren und gegebener Durchschnittsgeschwindigkeit ihrer Verwandlungen die Quantität des umlaufenden Geldes oder des Geldmaterials von seinem eigenen Wert abhängt. Das heißt, Silberwährung erfordert mehr umlaufendes Geld als Goldwährung und durch die Einführung des Euro wurde die für die Warenzirkulation notwendige Geldmenge in Deutschland halbiert. C. Die Münze, das Wertzeichen. Aus der Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel entspringt seine Münzgestalt. Der in dem Preise oder Geldnamen der Waren vorgestellte Gewichtsteil Gold muss ihnen in der Zirkulation als gleichnamiges Goldstück oder Münze gegenübertreten. In den verschiedenen Nationaluniformen, die Gold und Silber als Münzen tragen, auf dem Weltmarkt aber wieder ausziehen, erscheint die Scheidung zwischen den inneren und nationalen Sphären der Warenzirkulation und ihrer allgemeinen Weltmarktsphäre. Goldmünze und Barrengold unterscheiden sich also von Haus aus nur durch die Figur und das Gold ist beständig aus einer Form in die andere verwandelbar. Der Weg aus der Münze ist aber zugleich der Gang zum Schmelztiegel. Im Umlauf verschleißen nämlich die Goldmünzen. Goldtitel und Goldsubstanz, Nominalgehalt und Realgehalt beginnen ihren Scheidungsprozess. Das Gold als Zirkulationsmittel weicht ab vom Gold als Maßstab der Preise und hört damit auch auf, wirkliches Äquivalent der Waren zu sein, deren Preise es realisiert. Die Geschichte dieser Wirren bildet die Münzgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert. Wenn der Geldumlauf selbst den Realgehalt vom Normalgehalt der Münze scheidet, ihr Metalldasein von ihrem funktionellen Dasein, so enthält er die Möglichkeit latent, das Metallgeld in seiner Münzfunktion durch Marken aus anderem Material oder Symbole zu ersetzen. Es handelt sich hier um Staatspapiergeld mit Zwangskurs. Es wächst unmittelbar aus der metallischen Zirkulation heraus. Ein spezifisches Gesetz der Papierzirkulation kann nur aus ihrem Repräsentationsverhältnis zum Gold entspringen und dies Gesetz ist einfach dies, dass die Ausgabe des Papiergeldes auf die Quantität zu beschränken ist, worin das von ihm symbolisch dargestellte Gold bzw. Silber wirklich zirkulieren müsste. Drittens, Geld. Die Ware, welche als Wertmaß und daher auch leiblich oder durch Stellvertreter als Zirkulationsmittel funktioniert, ist Geld. A. Schatzbildung. Wenn das Geld als Verkörperung von Wert festgehalten wird, dann wird die Einheit von Verkauf und Kauf, die Verwandlung von W in W, unterbrochen. Es findet nur die Bewegung statt, W verwandelt sich in G. Verkauf ohne anschließenden Kauf. Das Geld versteinert damit zum Schatz und der Warenverkäufer wird zum Schatzbildner. Die Schatzbildung erfüllt verschiedene Funktionen in der Ökonomie der metallischen Zirkulation. Man hat gesehen, wie mit den beständigen Schwankungen der Warenzirkulation in Umfang, Preisen und Geschwindigkeit die Umlaufsmasse des Geldes rastlos ebbt und flutet. Sie muss also der Kontraktion und Expansion fähig sein. Damit die wirklich umlaufende Geldmasse dem Sättigungsgrad der Zirkulationssphäre stets entspreche, muss das in einem Lande befindliche Gold- und Silberquantum größer sein als das in Münzfunktion begriffene. Diese Bedingung wird erfüllt durch die Schatzform des Geldes. Die Schatzreservoirs dienen zugleich als Abfuhr- und Zufuhrkanäle des zirkulierenden Geldes, welches seine Umlaufskanäle daher nie überfüllt. B. Zahlungsmittel einer Schuld. Mit der Entwicklung der Warenzirkulation entwickeln sich jedoch Verhältnisse, wodurch die Veräußerung der Ware von der Realisierung ihres Preises zeitlich getrennt wird. Es genügt, die einfachsten dieser Verhältnisse hier anzudeuten. Die eine Warenart benötigt längere, die andere kürzere Zeitdauer zu ihrer Produktion. Die Produktion verschiedener Waren ist an verschiedene Jahreszeiten geknüpft. Die eine Ware wird auf ihrem Marktplatz geboren, die andere muss zu entferntem Markt reisen. Der eine Warenbesitzer kann daher als Verkäufer auftreten, bevor der andere als Käufer auftritt. Andererseits wird die Benutzung gewisser Warenarten, zum Beispiel eines Hauses, für einen bestimmten Zeitraum verkauft. Erst nach Ablauf des Termins hat der Käufer den Gebrauchswert der Ware wirklich erhalten. Er kauft sie daher, bevor er sie zahlt. Der Verkäufer wird Gläubiger, der Käufer Schuldner. Da erhält auch das Geld eine andere Funktion, es wird Zahlungsmittel. Das Geld funktioniert jetzt erstens als Wertmaß in der Preisbestimmung der verkauften Ware. Es funktioniert zweitens als ideelles Kaufmittel. Obgleich es nur im Geldversprechen des Käufers existiert, bewirkt es den Händewechsel der Ware. Erst am fälligen Zahlungstermin tritt das Zahlungsmittel wirklich in die Zirkulation, das heißt, geht aus der Hand des Käufers in die des Verkäufers über. Das Zahlungsmittel tritt in die Zirkulation hinein, aber nachdem die Ware bereits aus ihr herausgetreten ist. Das Geld vermittelt nicht mehr den Prozess, es schließt ihn selbstständig ab, als absolutes Dasein des Tauschwerts oder allgemeine Ware. Die Entwicklung des Geldes als Zahlungsmittel ernötigt Geldakkumulation für die Verfalltermine der geschuldeten Summen. Während die Schatzbildung als selbstständige Bereicherungsform verschwindet mit dem Fortschritt der bürgerlichen Gesellschaft, wächst sie umgekehrt mit demselben in der Form von Reservefonds der Zahlungsmittel. Betrachten wir nun die Gesamtsumme des in einem gegebenen Zeitabschnitt umlaufenden Geldes, so ist sie bei gegebener Umlaufsgeschwindigkeit der Zirkulations- und Zahlungsmittel gleich der Summe der zu realisierenden Warenpreise plus der Summe der fälligen Zahlungen minus der sich ausgleichenden Zahlungen minus endlich der Anzahl der Umläufe, worin dasselbe Geldstück abwechselnd bald als Zirkulations-, bald als Zahlungsmittel funktioniert. Das Kreditgeld entspringt unmittelbar aus der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel, indem Schuldzertifikate für die verkauften Waren selbst wieder zur Übertragung von Schuldforderungen zirkulieren. Bei gewissem Höhegrad und Umfang der Warenproduktion greift die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel über die Sphäre der Warenzirkulation hinaus. Es wird die allgemeine Ware der Kontrakte. Renten, Steuern und so weiter verwandeln sich aus Naturallieferungen in Geldzahlungen. C. Weltgeld. Mit dem Austritt aus der inneren Zirkulationssphäre streift das Geld die dortigen Lokalformen des Geldes wieder ab und fällt in die ursprüngliche Barrenform der edlen Metalle zurück. Erst auf dem Weltmarkt funktioniert das Geld in vollem Umfange als die Ware, deren Naturalform zugleich unmittelbar gesellschaftliche Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit überhaupt ist. Seine Daseinsweise wird seinem Begriff adäquat. Das Weltgeld funktioniert als allgemeines Zahlungsmittel, allgemeines Kaufmittel und absolut gesellschaftliche Verkörperung des Reichtums überhaupt. Die Funktion als Zahlungsmittel zur Ausgleichung internationaler Bilanzen herrscht vor. In einer warenproduzierenden Gesellschaft erfüllt eine Geldware als allgemeine Verkörperung von Wert oder allgemeines Äquivalent vier verschiedene Funktionen nebeneinander, teils gleichzeitig, teils nacheinander. Erstens, als allgemeines Tauschmittel vermittelt Geld die Warenzirkulation. In dieser Eigenschaft ist Geld Zirkulationsmittel. Zweitens, Geld funktioniert als vorgestellter Wert oder Wertmaß und als Rechengeld in der Preisauszeichnung einer Ware und im Preisvergleich. Drittens, Geld wird als allgemeine Verkörperung von Wert als Schatz aufgespart und gehortet. Die vielen Geldschätze dienen gleichzeitig als flexible Reservoirs, damit die Warenzirkulation nicht durch Geldmangel ins Stocken gerät. Außerdem ist Schatzbildung notwendig, um Schulden abzahlen zu können. Viertens, Geld fungiert als Zahlungsmittel, wenn der Kauf nicht durch Geld vermittelt wird, sondern durch ein Zahlungsversprechen. Auch diese Verhältnisse von Schuldner und Gläubiger entwickeln sich notwendig aus der Warenproduktion. Das Zahlungsmittel Geld beendet dann ein Schuldverhältnis. Fünftens, als Weltgeld muss eine einzelne Geldware in allen vier Geldfunktionen international anerkannt sein. Bis vor kurzem war das Gold.